Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Ich freue mich wieder über alle, die zuhören oder auch zuschauen. Dieses Mal ist alles anders. Das hört man oft. Das hört man in Finanzkrisen, das hört man in anderen Finanzkrisen. Und nach Überzeugung eigentlich aller, die ein wenig Erfahrung, ein wenig Ahnung mit Börsen haben, ist das der teuerste Fehlschluss, den es so gibt. Denn vieles ist eben in Finanzkrisen nicht anders. Kenneth Rogoff hat gerade ein ganzes Buch danach benannt und das nochmal gezeigt, dass eben vieles nicht anders ist oder das meiste nicht anders, dass zwar einzelne Umstände anders sind, einzelne Teile, aber dass viele Dinge eben immer gleich sind. Und das gilt über Börsenkurse und Finanzkrisen hinaus, wie ich versuche in den folgenden Minuten zu zeigen. Denn wir hören das auch jetzt wieder sehr oft. Und es ist ja teilweise so mit Hoffnung ausgesprochen, dass diesmal alles anders ist. Menschen wollen eine Transformation, sagen, nach der Krise ist alles anders als vor der Krise, nach der Pandemie ist alles anders als vor der Pandemie. Was auf einer trivialen Ebene natürlich stimmt. Irgendwie ist dann alles anders. Das stimmt aber für jeden Zeitpunkt, dass nach diesem Zeitpunkt alles anders ist als vor diesem Zeitpunkt. Das wissen wir seit der Antike. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Eine ganz klare Erkenntnis. Doch die hilft uns hier nur bedingt weiter. Denn gehen wir mal zu dem Fluss zurück, werden wir mal ein bisschen philosophisch. Man kann niemals zweimal in den gleichen Fluss schwimmen, weil das Wasser weitergeflossen ist, weil das ein bisschen was verändert hat. Aber es bleibt immer noch ein Fluss und das Wasser fließt immer noch von oben nach unten. Und das Wasser sucht sich nach bestimmten physikalischen Gesetzmäßigkeiten weiterhin seinen Weg, auch wenn der Fluss damit natürlich nicht derselbe bleibt, nicht in jedem Parameter selbst identisch ist, bleibt er doch der Fluss. Wie wir erdhistorisch wissen, bleiben natürlich auch Flüsse nicht immer Flüsse an den Orten. Die sind erdgeschichtlich relativ neu, aber das ist jetzt hier nicht wichtig. Es ist wichtig zu sehen, dass sich ganz oberflächliche Dinge ändern, aber viele Dinge eben nicht ändern. Und ich werde jetzt ein bisschen darüber sprechen, was das heißt für die jetzt hier von der Politik induzierte Wirtschaftskrise und auch, was das heißt für das politische System. Politisches System für politische Entscheidungen. Was wird denn garantiert? Nicht anders. Zumindest nicht grundsätzlich. Nicht anders wird, dass politische Entscheidungen, Gesetzmäßigkeiten, wenn man sich genau anguckt, relativ trivialen Gesetzmäßigkeiten der politischen Ökonomie unterliegen und dass Politiker und ihre Wähler, Unterstützer, Bejubler und alle anderen auch gewissen Anreizsystemen unterliegen und dass die zu speziellen politischen Entscheidungen führen. Erstens, was sich nicht ändern wird, politische Entscheidungen haben einen sehr, sehr kurzfristigen Horizont. Nun kann man in Pandemiezeiten sagen, müssen sie auch, es muss schnell reagiert werden. Oder es muss auch schnell nicht reagiert werden, jedenfalls muss schnell entschieden werden, das stimmt. Aber was gleich bleiben wird, ist, dass politische Entscheidungsträger sehr starke Anreize haben, die langfristigen Folgen ihres Handelns auszublenden. Der Anreiz besteht ganz einfach aus mindestens zwei Gründen. Aus dem ersten Grund, das ist ein bisschen traurig für uns alle Wähler, Menschen haben insgesamt einen sehr starken Anreiz, kurzfristig zu denken und die langfristigen Folgen auszublenden und machen das auch. kurzfristige Erfolge, kurzfristige Ängste, kurzfristiger Nutzen im Allgemeinen, Abwendung von kurzfristigem Schaden, von wahrgenommenem Schaden. Nicht, Analyse ist auch nicht so kurzfristig so unbedingt die Stärke der meisten Menschen und damit auch nicht der Politiker. Das ist das eine. Und zweitens, politische Entscheidungsträger, die Direkten, die das als Person sind, tragen keinerlei Verantwortung für die langfristigen Folgen ihres Handelns. Wenn sie wiedergewählt werden, werden sie wiedergewählt. Das ist interessant. Wenn sie öffentliche Zustimmung, sind ja viele verschiedene Charaktere da, viele sind ganz scharf auf öffentliche Zustimmung. Wenn sie die generieren können, generieren sie die jetzt. In 5 Jahren fragt da keiner mehr danach. Und nach den Folgen ihres Handelns werden Politiker in 5 Jahren nicht mehr gefragt. Sie werden schon jetzt nicht gefragt nach den Folgen, die in 5 oder 10 oder 20 Jahren auftreten. Das ist nicht schön. Aber es ist etwas, was sich nicht ändern wird. Jedenfalls nicht ändern wird in dem institutionellen Rahmen, in dem wir sind. Das wird gleich bleiben. Das nächste, was gleich bleiben wird, ist, dass Politik immer im Sinne und im Interesse von bestimmten Interessengruppen gemacht wird. Politische Entscheidungen, die alle betreffen, die mit dem staatlichen Gewaltmonopol durchgesetzt werden, werden immer und notwendigerweise im Interesse von bestimmten Gruppen gemacht. Und andere Gruppen fallen hinten runter. Demokratie garantiert zu einem gewissen Maße, dass sozusagen alle Gruppen mal was bekommen. Das macht es aber per se nicht besser. Es macht es vielleicht etwas besser im Ablauf. Es macht es vielleicht sogar, wenn man das Wort gebrauchen will, etwas gerechter. Aber es bleibt trotzdem so eine Gruppe, die über bestimmte Eigenschaften verfügt, gut vernetzt, öffentliche Reichweite und sowas alles, ist in der Lage, ihre Interessen durchzusetzen. Und andere Gruppen sind in bestimmten Situationen nicht in der Lage, ihre Interessen durchzusetzen. Diese Gruppen können sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Und die Interessen gehen gerade in so reichen Gesellschaften wie der unsrigen, in so im historischen Maßstab so unfassbar reichen Gesellschaften, über das rein Materielle hinaus. Gruppen können zum Beispiel das Interesse haben, ihre Wertmaßstäbe anderen aufzudrücken, selbst wenn sie dabei selbst finanzielle Verluste erleiden. Das beobachten wir, gerade zum Beispiel in grünen Milieus und so. Für die ist es sozusagen fast ein geldwerter Vorteil, wenn sie anderen ihren Lebensstil aufdrücken können. Und dass das Gruppen versuchen, immer wieder und mit erstaunlichem Erfolg oft, das wird sich garantiert nicht ändern. Ich komme dann dazu, was sich vielleicht ganz leise und Schritt oder ganz langsam und schrittweise vielleicht in die richtige Richtung ändern könnte. Aber diese beiden Dinge sind ganz klar: die Kurzfristigkeit, notwendige Kurzfristigkeit politischer Interessen, politischer Maßnahmen. Die Ignoranz, das sind eigentlich drei, die Ignoranz damit gegenüber langfristigen Folgen und das Wegdrücken von langfristigen Folgen. Und schließlich das Interessengruppenpolitik durchsetzen. Mithilfe von politischen Mehrheiten in Demokratien. Das wird sich nicht ändern. Und das wird sich auch dann nicht ändern. Und dann kommen wir zu einem vierten Punkt, den ich persönlich immer besonders unappetitlich finde. Schließt ein bisschen an den Punkt mit der Kurzfristigkeit an. Politik wird gern mit langfristigen Visionen und langfristigen Vorteilen für alle begründet. Und jetzt hören wir gerade, es wird eine große Transformation geben oder zumindest große Veränderungen und die sind doch sinnvoll für alle nach der Pandemie und insgesamt jetzt mit all den Problemen, die es wohl in dieser reichsten, wohlhabendsten und saubersten Welt aller Zeiten, das kann man in diesem Fall wirklich sagen, zumindest wenn man irgendwie interstellare Lebensform ausfließt, in dieser besten, sichersten, saubersten Welt aller Zeiten, wird es langfristig große Veränderungen geben, das erträumen sich viele. Und sie haben Visionen für die Zukunft. Und jede Krise ist eine Möglichkeit, das haben auch viele kluge Leute schon gesagt, ist eine Möglichkeit, besonders sinnlose politische Maßnahmen durchzusetzen. Und so ist es auch jetzt. Auch das wird sich nicht verändern. Das nimmt sogar zu. Wenn es Menschen so gut geht, wie es den meisten hier in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt und inzwischen stark darüber hinaus geht, dann werden sie anfällig für Visionen. Das wird sich nicht ändern, das wird sich eher noch verstärken, weil aus meiner Sicht jedenfalls diese Wohlstandsgewinne immer weitergehen werden. Das ist das Positive. Nicht überall, und es könnte viel besser noch sein, aber trotzdem wird es weiter Wohlstandsgewinne geben. In vielen Teilen der Welt. Also, es wird vieles nicht anders werden. Das Interessante ist nur, man könnte sagen, ja, ist das gut oder schlecht? Dazu komme ich nach einer kurzen und üblichen und den Stammhörern bekannten Werbeeinblendung. Sie müssen nicht bezahlen für das, was Sie gerade hören und sehen, aber Sie können es. Und wie das funktioniert, das sehen Sie unabhängig von der Plattform, auf der Sie mir gerade zuhören, in dem Text direkt darunter. Und Sie können ein Format extra bezahlen, Sie können auch das gesamte audiovisuelle Angebot bezahlen, und zwar, das ist ein Vorteil, mit jedem Betrag, den Sie wünschen. So, Ende der Werbung, wir machen weiter. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, was man vielleicht verändern könnte. Und aus einer freiheitlichen Perspektive verändern sollte. Man sollte, oder wir sollten, stark versuchen, wir, sage ich jetzt mal, die Anhänger der Freiheit, uns nicht so sehr darauf zu konzentrieren, gegen einzelne staatliche Maßnahmen zu protestieren, so gerechtfertigt das immer wieder sein kann. Und auch notwendig, natürlich notwendig. Aber das ist ja auch ein kurzfristiges Handeln. Sondern zu schauen, was die langfristigen Veränderungen sind, die notwendig sind, um Freiheit zu sichern und in vielen Feldern auch mehr Freiheit zu ermöglichen. Und das geht nur, indem institutionelle Bedingungen geändert werden, indem auch Überzeugungen geändert werden. Die Überzeugungen liegen natürlich sogar noch tiefer, weil es ist ja nicht so, dass das politische System und diese sehr weit verbreitete Methode, hier kriegt die eine Interessengruppe was, kriegen mal die Bauern was, dann bekommen die Leute im öffentlichen Dienst was, dann bekommt auch wieder so ein bisschen was vielleicht die Unternehmerschaft oder sowas, zumindest Teile der Unternehmerschaft, dann subventionieren wir dieses, dann subventionieren wir jenes und als Ausgleich subventionieren wir noch etwas Drittes. Es ist ja nicht so, dass dieses System nicht starke Unterstützung generiert. Drum existiert es ja so, wie es existiert, weil es eben immer wieder Unterstützung überall kaufen kann. Und dazu kommt noch der nächste Teil, der immer stärker geworden ist aus meiner Sicht, dass sozusagen nicht materielle Zuwendung, das Durchsetzen von irgendwelchen Wertpräferenzen, die über die Präferenz für den Schutz der eigenen Freiheit weiß hinausgehen, also Lebensstile vorschreiben, Lebensstile verbieten oder zumindest sogenannte Anreize setzen, damit dieser Lebensstil, ein Lebensstil staatlich irgendwie gefördert wird, im Gegensatz zu einem, der staatlich nicht gefördert wird. Also das hat sich ja alles verbreitet, das schafft ja politische Unterstützung, darum funktioniert es ja. Und es lohnt auch, sich in diese Diskussion einzubringen, ohne Zweifel, mache ich auch manchmal. Aber es lohnt mindestens genauso sehr zu gucken, warum denn das so ist, dass das so gut funktioniert. Was man denn tun könnte, um ein politisches System zu schaffen, damit das nicht mehr so leicht möglich ist und die Anreize für Politiker nicht mehr da sind, so etwas zu tun. Und dazu gibt es in der Geschichte des Liberalismus, der politischen Philosophie, eine ganze Menge schlaue Vorschläge. Aber unter den institutionellen Vorschlägen kann es Aufgabe von Freiheitsfreunden eigentlich im Wesentlichen nur sein, dass etwas anders wird, nur schrittweise. Aber dass das anders wird. Nämlich, dass Menschen sich mehr über die Funktionsweise von Institutionen Gedanken machen, als über die konkreten Maßnahmen, die diese Institutionen verkünden. Und zwar auf vielen verschiedenen Ebenen. Das können wir jetzt hier nicht alles aufdröseln. Aber wenn eine Verordnung falsch und abzulehnen ist oder eine Einzelsubvention oder eine Einzelmaßnahme, dann hat das immer eine gesetzliche Grundlage. Und da liegt möglicherweise das Problem. Und diese Gesetze sind geschaffen worden, einerseits von Menschen, die bestimmte Anreize haben, kurzfristig im Rampenlicht zu stehen, ganz einfach, um wiedergewählt zu werden. Oder, es gibt da unterschiedliche Anreize, ist wieder ein interessantes Thema, aber, oder Parteiloyalität zu zeigen und sowas. Insgesamt aber geht es darum, bei den nächsten Wahlen erfolgreich zu sein. Ganz logisch. Kann gar nicht anders sein. Und andererseits gibt es aber auch verfassungsrechtliche Grundlagen und Grundlagen im Wertekanon der Menschen. Wir haben uns leider, die meisten von uns jedenfalls, an ein System gewöhnt und bewegen uns innerhalb dieses Systems, in dem es fast nur um Einzelnes hin und her geht, hier eine Milliarde hin, dort eine Milliarde hin. Das mal ein bisschen verbieten oder mit höheren Steuern belegen, das andere fördern, fördern nennt man das dann immer. Ja? Wird immer vom Staat gefördert. Bezahlt wird es aber doch von allen. Ehrlich gesagt dann doch nicht von allen, aber zumindest von vielen aus dem Steuertopf. Und über dieses System muss man sich Gedanken machen und dort muss man etwas verändern. Wir brauchen ein stärkeres Bewusstsein davon, dass eben viele Bereiche, wenn überhaupt, dann nur durch Gesetze geregelt werden können. Für diese Gesetze tragen dann allerdings, das ist unumgänglich, alle die Verantwortung. Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn wir ein Gesetz schaffen, das Entschädigungsansprüche zum Beispiel für Gastronomen, Künstler und sowas, nicht Anspruch auf Hilfen oder irgend so ein Quatsch, ja, sondern Anspruch auf Entschädigung dafür, dass ihnen eine legitime Tätigkeit verboten wird. Ja, also so ein Gesetz schaffen, hätten wir eine ganz andere gesetzliche Grundlage als jetzt. Dann kann man sagen, es sind doch gar nicht alle für die Verbote der Gastronomie, der Tätigkeit der Gastronomie oder von Künstlern oder von insgesamt von Events gewesen. Ja, das ist unumgehbar in der Demokratie. Aber wenn es sozusagen ein gesetzliches Entschädigungssystem gäbe, sagt die Mehrheit beschließt, in unserem Sinne, unseres allgemeinen Schutzes vor der Pandemie, wie gesagt, abseits, ob das überhaupt sinnvoll ist. Aber die Mehrheit beschließt es in Gesetzesform durch ihre gewählten Vertreter. Und dann gibt es eine Entschädigung. Gesetzlich. Nicht irgendwie so Almosen. Nicht irgendwie, es stellt sich irgend so ein Minister hin und sagt, ja, wir geben euch was. Er gibt sowieso nichts. Aber wir geben euch was. Sondern es gibt gesetzliche Ansprüche. Das wäre eine Regel, die sehr interessant wäre. Das würde nämlich die Diskussion gleich ganz anders gestalten im politischen Raum, ob man die Maßnahmen überhaupt ergreift. Und möglicherweise könnte man dann, und heute kann man sowas alles sehr schnell durchziehen, kommt man dann sogar auf die Idee, dass direkte Demokratie hier ganz sinnvoll wäre, dass man wenigstens weiß, was die Mehrheit will. Man kann das aber auch innerhalb der repräsentativen Demokratie, da hat man den Korrekturmechanismus Wahlen haben. Und so ist jede institutionelle Veränderung willkommen, die zu einem möglichst engen Zusammenhang zwischen politischen Maßnahmen, deren Nutznießern, ob das tatsächliche Nutznießer sind oder ob sich das nur einbilden, oder den Unterstützern von politischen Maßnahmen und denen, die darunter leiden, führt. Und die zu einem Zusammenhang zwischen politischen Aktionen und tatsächlichen Kosten führt. Wenn man das noch ein bisschen stärker ändern könnte, ja, wenn man sagen, das wäre zum Beispiel ein institutioneller Fortschritt, ohne dass ich einen Gesetzestext jetzt schon vor mir hätte. Vielleicht braucht es für sowas sogar eine Verfassungsänderung. Schwierige Sache. So, das ist etwas, was man ändern können muss. Und was man noch ändern sollte, jenseits direkter institutioneller Veränderungen, ist das öffentliche eine öffentliche Stimmung, eine weit verbreitete öffentliche Meinung, die immer sagt, die immer davon ausgeht, naja, da wird dann eben vom Staat geholfen und das ist ja auch letztlich auch so ein bisschen egal, wofür wir dann das Geld ausgeben. Geld ist ja da, Hauptsache wir geben ganz viel auf und da aus und dann wird alles gut. Die Ignoranz darüber, dass das bezahlt werden muss und die Ignoranz darüber, dass immer irgendjemand es bezahlt und Geld, was staatlich ausgegeben wird, nie nach den individuellen Präferenzen der Menschen, die das Geld erarbeitet haben, ausgegeben wird. Dieses Bewusstsein zu stärken, das wäre eine Veränderung, die wir brauchen. Das wäre eine Veränderung in der öffentlichen Stimmung. Sowas geht ganz langsam. Aber das ist wichtig. Das ist wichtiger, als über Einzelmaßnahmen zu diskutieren. Dass Menschen verstehen, dass es eben nicht egal ist, wer und wofür die Unsummen, die der Staat eintreibt, ausgegeben werden. Dass Menschen, um es in den Worten von Bastiat zu sagen, in Abwandlung, nicht nur sehen, was jeder sieht, sondern dass sie versuchen, dahinter zu schauen. Dass immer Menschen ihre Präferenzen, ihre Projekte nicht realisieren können oder weniger realisieren können, wenn die Präferenzen der Mehrheit im Idealfall, im Realfall die Interessen bestimmter Interessengruppen, die gerade politische Entscheidungen besonders stark beeinflussen können, realisiert werden. Das Bewusstsein dafür zu schaffen, das würde wirklich etwas anders machen. Dann wäre wirklich nach dieser Krise oder nach diesem Folge von Krisen, die wir hatten, etwas anders als vorher. Und auch das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass große Teile von Krisen staatlich induziert sind, durch staatliche Politik geschaffen wurden. Dass also Krisen eben keine Naturereignisse sind. Ich schließe nicht aus, dass Krisen Naturereignisse sein können. Ja, absolut. Es kann tatsächlich Naturereignisse geben, die bestimmte Krisensituationen auslösen. Aber die meisten Krisen, über die wir reden, sind das eben nicht. Sie sind durch staatliche Politik induziert, ausgelöst, verschärft worden. Es betrifft die große Depression genauso wie die Finanzkrise vor 10 Jahren und zum größten Teil die Pandemiekrise, die wir jetzt haben. Das ist etwas, was sich verändern kann, dass Menschen ein bisschen mehr dahinter schauen. Das ist etwas, was sich verändern sollte. Und noch etwas verändert sich nicht, auch wenn viele das gern verändern würden. Unternehmergeist, Unternehmertum und der Wunsch, sein eigenes Leben zu realisieren, sind weiterhin sehr starke Kräfte und es sind letztlich die Kräfte, die zu unserem Wohlstand beigetragen haben. In jeder Krise finden Unternehmer Chancen. Es gibt Staaten, die dieses unternehmerische Handeln dann sehr stark einschränken wollen und denken, und das denken ja viele Menschen, dass sie irgendwie besser wissen, wohin investiert werden sollte. Doch, wir haben auch eine Erfahrung gemacht, es kommt in den meisten Krisen der Punkt, wo das einfach nicht mehr geht. Wo nicht in allen Ländern, die Länder, die das nicht irgendwann kapieren, in jeder Situation, in jeder Phase ihrer Entwicklung, die sehen dann aus wie Nordkorea oder anderes. Oder ganz arme Länder. In dem private Initiative, privates Handeln wieder stärker zugelassen werden muss. Einfach aus Notwendigkeit. Einfach, weil natürlich, das klingt jetzt zynisch, es ist auch zynisch, aber es ist tatsächlich auch etwas, was sich nicht verändert, weil Staaten Melkkühe brauchen. Wenn man die alle schlachtet, hat man keine Milch mehr oder keine Steuern mehr. Und das wird dazu führen, dass für unternehmerisches Handeln in Zukunft immer noch eine ganze Menge Chancen da sind, auch wenn sich viele, die der großen Transformation anhängen, wirklich wünschen, dass es das nicht mehr gäbe oder dass Unternehmer nicht mehr Unternehmer sind, sondern irgendwie Agenturen von Staaten. Auch das funktioniert nicht lange. Und wir werden sehen, wie lange es so weitergetrieben wird. Und wir werden sehen, ob wirklich alles anders ist nach der Krise, vor der nächsten Krise. Und damit verabschiede ich mich für heute, habe mich wieder gefreut über alle, freue mich auch über Kommentare und erwarte Sie alle in der nächsten Woche wieder hier am gleichen Ort. Und tschüss.